Das ist der Podcast «Tod Zürich Backstage» in der Leva-Savanne. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Kuratorin Gordula Galeffi. In dieser Folge erfahrt ihr, wie wir das Zusammenleben in den grössten Wegen vom Zürichberg organisieren und wer am Nashornjungen Uschindi etwa mal eins aufs neugierige Näsli gibt. Wir sind im Giraffenhaus von der Leva-Savanne. Draussen liegt gerade nicht so typisch afrikanisch einen halben Meter Schnee. Mit mir an der Wärme sind unsere vier Netzgiraffen und Kuratorin Gordula Galeffi. Gordula, du bist als Kuratorin dafür mitverantwortlich, welche Tiere wir im Bestand haben und legst auch fest, wie wir sie halten. Wie beschreibst du jemandem die Leva-Savanne, die sie noch nie gesehen hat?
Ja, also die Leva-Savanne ist ja ein ganzer Komplex von verschiedenen Anlagen und das Herzstück von dieser Leva-Savanne ist sicher die etwa 2 Hektar grosse Aussenanlage, wo die Tiere sich mischen und ja zusammen unterwegs sind. Und die ist gestaltet wie eine afrikanische Savanne. Der Blick geht sehr in die Weite. Sie ist nämlich so gebaut, dass man eigentlich gar nicht sieht, wo sie aufhört. Man sieht eigentlich als im Horizont sieht man den Wald, der gar nicht zum Zoo gehört. Und vorne dran erstreckt sich die Leva-Savanne. Und wie in einer Savanne hat es viel Gras, hat zum Teil auch höchstes Gras, was gar nicht so einfach ist in einer Anlage, wo so viele Huftiere unterwegs sind. Und es hat Bereiche, wo es Büsche hat, wo es Bäume auch hat. Bäume, die so die typische afrikanische Schirmform haben. Und ganz auffällig und sicher auch im Blickfang sind die Baobab, die grossen, wirklich riesigen Baobab-Bäume, wo eins zu eins den Baobab-Bäumen in Afrika nachgestaltet sind. Und ja, das ein oder andere Geheimnis noch beherbergen. Es hat liegende Baumstämme, es hat Strukturen wie Sandbereich oder Säulen, wo man dann die verschiedenen Tiere beobachten kann.
Jetzt haben wir noch nicht viel gehört über die Bewohner dieser Savanne. Was tummelt sich da so?
Also auf der Leva-Savanne sind in der Gemeinschaftsanlage sind 7 verschiedene Tierarten unterwegs. Es sind das Breitmaulnashorn, die Netzgiraffen, Grevizebra, sind Säbelantilopen, Impalas. Dann hat es Strassen und es hat eine ganze Schuppel Perlhühner, die unterwegs sind zusammen.
Reden wir ein bisschen über das Zusammenleben von denen. Wie sehen denn da die Kräfteverhältnisse aus? Oder braucht es gar keins, weil wir harmonisch aneinander vorbeileben?
Ja, es ist wie in Afrika, wo sich zum Beispiel verschiedene Tierarten am Wasserloch treffen. Auch da gibt es gewisse Hierarchien vielleicht oder es gibt auch vielleicht mal einen Konflikt. Und wir haben bei der Planung der Tierarten darauf geachtet, wie das Zusammenleben sich dann kann gestalten kann. Und da kann man zum Beispiel darauf achten, dass man Tierarten nimmt, die verschieden gross sind. Also es war klar, dass wir 2-3 Antilopenarten haben wollen. Und da haben wir darauf geachtet, dass die nicht gleich gross sind. Wenn man jetzt gleich grosse Arten würde nehmen, ist einfach die Chance grösser, dass die ständig ausmachen müssen, wer darf jetzt zuerst einen Fressplatz an oder wer darf jetzt den Komfortplatz mehr nutzen als die andere Art. Und wenn man jetzt sieht, das Breitmaulnashorn, das ist klar, das ist der stärkste Protagonist auf der Anlage. Also wenn das Breitmaulnashorn in die Säulen will, in die Schlammsäulen im Sommer, und dort sind vielleicht andere Tiere gerade schon in der Nähe, dann ist es klar, dann hat das Breitmaulnashorn einfach schon von seiner Masse, setzt sich durch und geht in die Säulen rein. Das spielt sich aber sehr gut ein unter den Arten. Also die lernen das auch. Genauso wie sie eben in Afrika im Lebensraum zusammenleben, machen sie das da auch. Und wichtig ist auch, dass wir im Hintergrund verschiedene Möglichkeiten haben. Also wenn wir vielleicht einmal eine Tierart haben, weil es gerade Junge geboren sind, die wir vielleicht nicht rauslassen wollen, die wir nicht in die ganze Gemeinschaft reinlassen wollen, dann ist es wichtig, dass wir im Hintergrund Ställe haben, wo wir sie gut halten können und sie eben vielleicht mal einen Tag, 2 oder auch mal eine gewisse Zeit nicht auf die Savanne rauslassen.
Wir haben ja ein sehr prominentes Jungtier, das ist die Uschindi, die hat ja ein bisschen für Aufregung gesorgt, da hören wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu. Aber seit sie eigentlich in die grosse Gemeinschaft darf, hat sie es ja nicht so mit der Zurückhaltung. Also man hat immer ein bisschen Angst gehabt, wenn sie mit Zebras zum Beispiel draussen war, dass es sich, dass es da eins auf die Nase gibt.
Ja, das ist so, dass man bei den verschiedenen Arten hat es auch, sag mal, sie sind verschieden neugierig oder verschieden nehmen unterschiedlich auch die anderen Arten wahr. Sicher sind Jungtiere, wie zum Beispiel das Breitmaulnashorn, das eigentlich schon bei der stärksten Art ist und dann neugierig ist, ja, dann zum Teil auch auf andere Tiere sehr offen zugeht. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel auch Zebras sehr, sehr neugierig. Mutig auch, und sind schnell vorne dabei. Und jetzt in dieser Situation, wo dann ein neugieriges Jungtier Nashorn auf eine Zebragruppe, auch eine neugierige Gruppe trifft, kann es schon mal geben, dass man dann ein bisschen einander nachspringt und das auch mal ein Huf fliegt. Aber das Zusammenleben bietet ja auch ganz viel Beschäftigung durch das auch. Also die Tierarten müssen sich mit den anderen Tierarten auseinandersetzen, müssen schauen, wo sind die, was machen die, genauso wie es im Lebensraum, wo sie herkommen, auch ist. Und das behalten sie auch sehr gesund und fit im Kopf auch. Also das gehört dazu. Und gleich muss man natürlich schauen, das haben wir auch dort bei der Uschindi haben wir gut beobachtet, wo das anführt, ob das mehr wird, ob das einfach so in einem gesunden Mass ist. Und wenn etwas zu viel wird, dann haben wir eben die Möglichkeit, dann einmal eine Tierart vielleicht im Hintergrund zu behalten oder nur einen Teil rauszulassen oder abzuwechseln.
Wenn man die Tierarten zusammen komponiert, müssen wir ja auch schauen, dass jeder seine Bedürfnisse stillen kann, dass keiner zu kurz kommt. Was sind da eure Hilfsmittel?
Das Nashorn zum Beispiel hat Futterstellen, wo einfach Heu rausgegeben wird. Aus diesen grossen Baobabs übrigens, die auf der Savanne ein rechte Hingucker sind, wo Futterstellen drin versteckt sind auch. Und dort kommt zu gewissen Zeiten am Tag dann Heu raus, wo das Nashorn kann fressen gehen. Zebra hingegen, die haben, und auch die Antilopen, die haben gewisse Bereiche, wo nur sie Zugang haben. Also, wo so eng, zum Beispiel das Totholz oder die Äste und Bäume so stehen, dass nur die dünneren oder die schmäleren Tiere durchkommen. Das Nashorn kommt von seiner Massigkeit nicht durch. Ein Giraffe kommt nicht durch, weil er zu gross ist. Und so können wir Nischen schaffen in dieser ganzen Gemeinschaftshaltung hinein, wo dann die kleineren, schwächeren Tiere sich eben auch zurückziehen können. Die können in Ruhe fressen und das Futter finden. Auf der anderen Seite kann man zum Beispiel Giraffen sehr gut futtern, wenn man das Futter in der Höhe anbietet. Weil so hoch auf wie ein Giraffe kommt Käse von den anderen Savannentier. Und dann können wir, zum Beispiel für Giraffen, wo es ganz wichtig ist, dass sie ganz viele Blätter fressen, Äste und Laub zur Verfügung haben, können wir das auch in der Höhe anbieten, dass vor allem Giraffen Zugang haben.
Wenn man das vorausdenkt, dann ist das ja immer eigentlich ein Plan und braucht ganz viele Überlegungen und trifft auch Annahmen. Also man muss auch sagen, jetzt gerade die Baobabs, da ist erstens wahnsinnig viel Technik drin und es ist alles ein Prototyp, oder? Also bei uns gibt es keine Stangenware, die in der Zoowelt verkauft wird, wo man sich so ein bisschen wie im Möbelfachhandel etwas zusammenstellt. Das sind ja ganz viele Einzelanfertigungen. Und es kommt ein Tag X, wo man dann sieht, ob das funktioniert oder nicht. Sind eure Erwartungen da erfüllt?
Es ist natürlich so ein Potpourri von Erwartungen oder auch von Erfahrungen, wo man schon auch darauf zurückgreifen kann. Also wir haben zum Beispiel ja vorhin schon Zebra gehalten im Zoo. Wir haben Kontakt mit vielen anderen Zoos, wo Giraffen gehalten werden, wo auch Giraffen mit Nashörnern zusammengehalten werden oder auch mit anderen Savannentieren. Also da gibt es Erfahrungen und da haben wir natürlich in der ganzen Planungsphase haben wir uns sehr viel mit dem auseinandergesetzt und sind auch andere Zoos besuchen, haben auch Literatur gewälzt, was man weiss vom Zusammenleben von diesen Tierarten, was funktioniert, was nicht. Und dann gibt es einfach immer auch noch einen gewissen Bereich, wo man jetzt einfach nicht zurückgreifen kann auf eine Erfahrung, wo man aufgrund von der Situation und von dem, was man zur Verfügung hat, Entscheidungen trifft und etwas so baut oder gestaltet. Und es kommt dann aus, ob es sich bewährt. Und ich muss sagen, der Lewa-Savanne hat sehr vieles, was sich sehr gut bewährt hat. Wo die Tiere, sagen wir, auch das machen, was wir gedacht haben, sie machen. Und dann gibt's aber, und das in jedem Bauprojekt, das wir haben, wenn wir etwas Neues machen, gibt's auch Überraschungen oder, dass die Tiere einfach nicht ganz das machen, was wir denken. Und dann muss man auch nachbessern.
Was wäre so etwas, was du jetzt gerade im Kopf hast?
Das hat ja einen grossen Bereich, wo die ganzen Huftiere grasen können. Das sollen sie und können sie auch machen. Und dann hat es aber gewisse Vegetationsbereiche, die eben wichtig sind, dass sie ja gewisse dass man nicht kann überall einfach gerade durchschauen kann, dass die Tiere mal dahinter verschwinden und wieder vorkommen. Und die Vegetationsbereiche müssen wir natürlich schützen. Und die Art von Schutz, die wir jetzt hier geplant und ausgeführt haben, die funktioniert jetzt mit den Giraffen noch nicht so. Die Giraffen sind wirklich mit ihren Hals sehr, sehr geschickt. Sie haben noch 40 cm lange Zunge, die fast überall ankommt und sie verwischen so viele Blättchen, dass wir jetzt da noch ein bisschen dran müssen und müssen nachbessern.
Es gibt ja auch individuelle Unterschiede innerhalb der Art. Die einen entwickeln grosse Talente, die man nicht hat können wissen. Und da lernt man dann irgendwann seine Pappenheimer auch kennen.
Genau.
Wir haben das erste Jahr praktisch nur mit Weibli-Gruppen verbracht. Was war da der Plan dahinter gewesen?
Es sind natürlich Tierarten, die vielfach sozial so organisiert sind, dass es ein Männchen mit mehreren Weibchen ist. Und wir haben natürlich von Anfang an auch schon Gruppen von Tieren zeigen auf der Lewasavanne. Und da war es naheliegend, dass wir zuerst mit den Gruppen, also mit den Weibchen, anfangen. Viele von diesen Tierarten sind in Zuchtprogrammen europäisch organisiert. Und da ist man dann in Kontakt mit einem Koordinator und der schaut, wo sind genetisch passende Tiere, stellt die Gruppen auch zusammen. Und es hat aber noch ein bisschen einen anderen Gedanken gehabt, nämlich, dass die Männchen, weil sie eben dann viel territorialer sind, das heisst, der Bock, der will seine Weibchen ein bisschen zusammen haben und der verteidigt seine Weibchen vielleicht auch mal gegenüber anderen Arten. Und darum sind die Männchen sind ein bisschen nicht gerade die Troublemakers auf einer Savanne, aber sie sind die, die dann immer mal ein bisschen Konflikte hineinbringen. Die Lewasavanne ist so ein grosses Projekt mit so vielen verschiedenen Bühnen, eigentlich, dass wir das auch ein bisschen gestaffelt haben wollen, in Betrieb nehmen oder auch gestaffelt mit diesen Arten anfangen oder die hier eingewöhnen. Und darum kommen die Männchen jetzt zum Teil so ein bisschen auch in Abstand ein bisschen später dazu.
Ja, und mit den Männchen kommen ja dann auch früher oder später die Jungtiere. Und genau. Das gibt dann nochmal eine neue Dynamik, oder? Genau. Wenn dann die Mütter ihre Jungen verteidigen. Und da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Jetzt haben wir schon einiges erfahren über das Zusammenleben der Tiere. Aber im Zoo muss der Alltag ja auch mit der Tierpflege funktionieren. Wenn wir uns nochmal die Savanne vor Augen führen, rund 40 Tiere sind verstreut und am Weiden. Wie sieht es denn aus, wenn es Zeit ist, zum Reinkommen?
Das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben in der Planungsphase, weil wir auch ein bisschen kontrolliert Tiere können auf die Savanne rauslassen oder auch reinnehmen. Eben, du hast es vorhin angesprochen, irgendwann gibt es dann Jungtiere, vielleicht gibt es dann auch die Situation, dass man mal eine Gruppe, wo man sieht, da bahnt sich eine Geburt an, dass man die in den Hintergrund nehmen will. Also wir möchten die Kontrolle haben, über wie wir Tiere rauslassen und auch zurückrufen. Und wir möchten das können pro Tierart machen. Und da gibt es auch schon verschiedene Beispiele in anderen Zoos, nicht nur bei Savannenanlagen, also auch mit den verschiedensten Tierarten, auch mit Vogelarten zum Beispiel, wo es in so Gemeinschaftsanlagen so funktioniert, dass man jeder Tierart, die lernt ein Signal, eigentlich einen Rufton, und wenn der ertönt, dann wissen die, das ist jetzt unser Zeichen für dort und dort hinzugehen. Und das kann zum Beispiel auch sein, zurück in den Stall zu gehen. Und das funktioniert über positive Verstärkung. Das heisst, die Tiere lernen, wenn wir auf das reagieren, dann gibt es eine Belohnung, also dann passiert etwas Positives. Das ist bei einer Belohnung verbunden im Sinne von Futter zum Beispiel, ja. Also wenn sie Belohnungswürfel bekommen oder irgendwie etwas besonders Feines von ihrer Tagesration, die sie sehr gerne haben, dass es so einen positiven Effekt hat. Und so kann man das festigen, wenn man das genug oft wiederholt, kann man jede Tierart auf einen anderen Ton trainieren. Und kann das dann auch nutzen, kann zum Beispiel auch schauen, dass das zu verschiedenen Tageszeiten stattfindet, dass die Tiere nicht nur am Morgen gewöhnt sind, zum Beispiel rauszugehen und am Abend reinzukommen, weil das wollen wir da nicht. Unsere Tiere sind im Sommer eigentlich rund um die Uhr draußen und wir möchten sie dann aber eben, möchte zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt mal Giraffen reinholen, für eine Fütterung zu machen oder ein Tier genauer anzuschauen, und dann möchte man einfach Giraffen können eigentlich abrufen von der Savanne, und das machen wir mit dem sogenannten Recall-Training, dass man sie zurückrufen können.
Ja, und wie das tönt, wenn der Tierpfleger Jonas in die Stallung ruft, hören wir jetzt.
Tandau, Shindi!
Wir werden von Jonas in den nächsten Folgen noch mehr über seinen Alltag mit Giraffen und Nashörnern im Speziellen erfahren. Und auch über das Training, das wir mit ihnen machen. Jetzt vielleicht doch nochmal, weil es so speziell ist mit dem Winter. Wenn wir jetzt raus schauen, sehen wir, dass die Zebras auf dem sogenannten Winterplatz sind. Das ist ja eine passende Bezeichnung, aber es ist ja schon auch die Idee, dass man da etwas konzipiert hat, wo eben im Winter nahe beim Haus ist und man aber die gleich kann begrenzt rauslassen. Und die Zebras sind jetzt aber die Einzigen, die das gerade im Moment nutzen können.
Der Winterplatz, der macht im Namen im Moment gerade alle Ehre. Er ist ja ganz mit Schnee bedeckt. Und die Idee dahinter war, dass wir einen Platz haben mit ein bisschen festeren Boden. Einen Mergelboden haben wir dort, dass wir die Tiere auch im Winter rauslassen können. Allerdings, wenn es jetzt so viel Schnee hat wie jetzt, müssen wir auch das sehr gezielt machen, weil es zum Teil auch recht rutschig wird. Und die Zebras sind im Moment jetzt gerade draussen. Die kommen auch sehr gut zu Rank mit dem Boden. Giraffen lassen wir im Moment nicht raus, weil es wirklich einfach dort gefährlich ist, wenn sie ausschlüpfen, dass sie vergrätschen mit ihren langen Beinen. Und darum bleiben sie im Moment drin.
Ja. Und Nashörner könnten, glaube ich, haben aber gar keine Lust.
Nashörner sind auch schon draussen im Schnee gewesen. Ob jetzt gerade so bei dem tiefen Schnee, das weiss ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Aber sie sind, gerade als es den ersten Schnee gegeben hat, da hat es Nashörner gegeben, dann ist das völlig gleich. Und einfach rausgelaufen, wie zum Beispiel Tanda. Und lustig war die Ushindi, wo sie das erste Mal Schnee gesehen hat. Hat sie gar nicht, sie ist raus und ist gerade wieder gekehrt. Und hat gefunden, das ist sehr gefährlich. Und dann hat sie ein bisschen Überzeugung noch gebraucht, ja, von der Mutter Tanda, die einfach rausgelaufen ist. Sie hat das gar nicht beeindruckt. Und sobald die Ushindi dann draußen war, hat sie dann gemerkt, dass es doch auch recht lustig kann sein im Schnee und hat dann ihre Scheu total abgelegt.
Ja. Das ist wirklich spannend, weil man muss dazu sagen, unsere Nashörner kommen aus Israel. Die Chance, dass sie jemals vorher Schnee gesehen haben, ist wirklich verschwindend klein. Und so reagiert eben jedes Tier doch auch anders auf etwas Neues. Und sind immer wieder Überraschungen. Ich möchte gerne noch ein bisschen zurückschauen auf den Steig von der Lewasavonne. Du bist ja auch im Planungsteam gewesen und kannst uns sicher einen Eindruck geben, wie sich das abspielt, wenn man so ein grosses Projekt angeht.
Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe vom Tierbereich war es, die Vorgaben zu liefern, alles was Tier und Tierhaltung anbelangt. Und da gehört dazu so grundsätzliche Sachen, wie zum Beispiel auf was für Böden laufen die Tiere rum in den verschiedenen Anlagen. Ist das immer der gleiche Boden oder sind es verschiedene Böden? Wie sehen die Stalleinrichtungen aus? Was braucht es für Strukturen auf den Anlagen für Futterstellen? Zum Beispiel, was braucht es für Komfortbereich, dass sie Körperpflege machen können im Fall der Nashorn, was ganz wichtig ist, dass sie Schlammsaulen zur Verfügung haben. Die Straussen, die gerne auf Sandplätzen Sand baden. Welche Wege nehmen die Tierpfleger, damit sie die Anlage gut versorgen können, damit sie Fütterungen machen können. Also eigentlich querbeet über die ganze Bedürfnis des Tieres und der Tierhaltung. Das muss dann von uns kommen.
Und dann baut sich das quasi oder wird immer detailreicher von zuerst einem leeren Papier bis zum Baustart. Ja. Irgendwann ist das erste Tier gekommen. Nach dieser jahrelangen Vorbereitung. Es war ein Giraffe, die Malu, die auf dem Landweg von Holland angereist ist. Wie war das für dich, als die Malu den ersten Fuß in das Haus da gesetzt hat?
Das war ein schöner Moment. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Das ist auch ein emotionaler Moment. So ein Giraffentransport ist auch nicht etwas Alltägliches. Und dann, dass es gerade ein Giraffe war, der hier angekommen ist, eigentlich die Tierart, die wir auch so viel gehört haben, was fehlt im Zoo Zürich, dann ist es ein Giraffe oder ja. Giraffe. Und dann der Giraffe in dem Stall zu sehen, wo er angekommen ist, das war schon ein schöner Moment gewesen. Und ich mag mich erinnern, dass ich die sind immer wieder so ein bisschen durch das Fenster. Der Giraffe hat ja in Quarantäne auch müssen. Also der ist zuerst oder sind alle Giraffen dann 4 Wochen im Haus gewesen. Und wenn man so durch das Fenster dort reingeschaut hat, weiss ich noch, dass es manchmal so ganz auch verblüffend gefunden habe, dass jetzt dort ein Giraffe steht. Also man hat sich so lange damit auseinandergesetzt und stellt sich das vor dem geistigen Auge vor und plant viel für die Tiere. Und dann, wenn dann so das Erste da steht, ist es schon, ja, ist sehr toll. Ja.
Ja. Ja.
So. Das war ein schöner Moment gewesen,
ja. Ja, und dann nach und nach, eben, du hast gesagt, es sind dann weitere drei Weibchen gekommen, im gleichen Haus, aber völlig komplett getrennt davon, hat man dann aber alles parat gemacht für die Nashörner, die von Israel gekommen sind. Das war nochmal viel kompliziertere Geschichte gewesen, weil die aus einem sogenannten Drittland angereist sind. Das war psychotechnisch eine rechte Herausforderung gewesen. Ja, und gleich, wir haben ein Team da unten gehabt. Wir haben zuerst die Giraffen müssen versorgen, dann sind die Nashörner dazu gekommen. Plötzlich ist der Huftierstall in Betrieb gekommen. Und es ist so eins ums andere dazu gekommen. Man hat ja, wir müssen auch prestieren. Mhm. Was war das für eine Zeit für dich?
Das war sehr eine intensive Zeit gewesen. Man arbeitet auf das an. Es war ja auch ein recht grosser Aufwand, die ganzen Tiere zu organisieren. Also man ist sehr viel mit anderen Zoos in Kontakt. Und das war dann so ein fließender Übergang gewesen, eigentlich von sehr viel Organisation und Vorbereitung vor Ort, bis dann die Tiere nach und nach gekommen sind. Und dann, du hast es gesagt, alle Tiere durchlaufen die Quarantänezeit. Das kann es immer auch noch erschweren. Die Pfleger müssen sich für die verschiedensten Arbeitsgänge umziehen. Also eigentlich möchte man ja bei so einer Inbetriebnahme auch möglichst schnell in eine gewisse Routine rauskommen, merken, wo sind die Schwachstellen, was funktioniert gut, was noch nicht so. Und so dann können das weiterentwickeln. Und das war am Anfang sicher noch gar nicht möglich gewesen, weil eigentlich jeden Tag wieder anders war. Es war sicher eine rechte Herausforderung gewesen. Man musste einfach sehr flexibel sein und schauen, wenn wieder Probleme auftaucht sind, die lösen. Einfach kreativ nach Lösungen suchen und das war von allen verlangt gewesen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen, dass wir ein gutes Team haben, das dann wirklich einfach Lösungen gefunden hat und umgesetzt hat. Und so haben wir auch ganz viel können lernen. So eine Anlage ist eben wirklich ein Prototyp und wenn sie mal gebaut ist, haben wir vorhin auch gesagt, ist sie noch lange nicht fertig. Das heisst, es wird ganz sicher noch Sachen haben, die nicht funktionieren und gewisse Sachen findet man auch einfach erst raus, wenn die Tiere da sind.
Ja, und der ganze Aufwand wird ja meistens gekrönt von einer grossen Eröffnung und von Feierlichkeiten im Akkord. Jetzt bei der Lebensavane ist es Corona-bedingt zu gar nichts so gekommen. Hat es für dich trotzdem einen Moment gegeben, wo du hast können anstehen und sagen, wir haben es geschafft?
Im Sommer hat es wirklich ein paar so sehr schöne Übung gehabt, wo es warm war und wenn dann so ein bisschen langsam die Sonne am Untergehen war, dann ja, hat es ein paar Momente gegeben, als ich dann so bei der Savanne war und so dort rausgeschaut habe und einfach musste sagen, ja, es funktioniert. Ich sehe da im Hintergrund eine Gruppe Impala, ich sehe da Giraffen fressen, ich sehe dort Nashörner in den Säulen liegen, ein bisschen vor mir grasen noch die Säbelantilopen, irgendwo sind Strassen unterwegs und irgendwo höre ich noch die Perlhühner gackern. Und das war schon so ein Moment, wo mir wirklich mal es funktioniert eben. Und das ist schön, ja, das so zu sehen.
Danke.
Danke auch.
In der nächsten Folge reden wir über die Giraffen. Und ihr hört bei der Tierpfleger Jonas mit Trillerpfeifen, Glöckli und Samba-Rasseln seine Tiere von einem Ort zum anderen manövriert. Alle 5 Folgen zu den Lebensavannen findet ihr auf unserer Webseite zoot.ch/podcast.